Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Stuart Hall wurde 1932 auf Jamaika geboren, kam 1951 als Stipendiat nach Oxford und lebte bis zu seinem Tod 2014 in London. Der Soziologe Hall gilt als Begründer der Cultural Studies. Die beschäftigen sich in ihrem Kern damit, wie Identitäten entstehen. Und dazu gibt es von Hall den bemerkenswerten Satz: Ich kann mit mir selbst nicht identisch werden. Nachzulesen in seiner jetzt übersetzten Autobiografie. Sie heißt Vertrauter Fremder, ein Leben zwischen zwei Inseln. Der Schweizer Literaturwissenschaftler und Übersetzer Stefan Howald kannte Stuart Hall noch persönlich. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, worauf dieser Titel denn verweist, Vertrauter Fremder.
Das verweist zuerst mal einfach auf eine Existenz zwischen zwei Welten, zwischen zwei Inseln, wie diese Autobiografie ja auch im Untertitel heißt. Darüber geht es dann um das Verhältnis zu diesen Welten, vor allem zur englischen. Hall kennt sie, er ist vertraut damit und es bleibt doch eine Distanz. Er hat mal gesagt, er habe über 60 Jahre lang in England gelebt, kenne sich dort gut aus, wisse sich zu bewegen, aber er hätte sich nie als Engländer bezeichnet. Das gilt dann aber auch für seine karibische Herkunft. Da fühlt er sich mit bestimmten Landschaften, möglicherweise Gerüchen und Kulturen weiterhin verbunden. Aber er gehört nicht mehr ganz dazu, hat eine andere Position ihr gegenüber, tritt sozusagen halb von außen an sie heran.
Für diese Zwischenwelt hat er einen Begriff gefunden, die Diaspora. Wie definiert er denn diesen Begriff?
Diaspora ist in einem fremden Land eine soziale Gruppe und eine Haltung, die sich auf ihre Herkunft zurückbezieht. Diese Diaspora, diese Gemeinschaft steht aber immer in einer schwierigen Beziehung zum neuen Land, in dem die Menschen wohnen. Menschen in der Diaspora gehören als Produkte diverser Historien, Kulturen, Erzählungen, verschiedenen Heimaten an. Nun hat Hall mit der im eigenen Dialektik analysiert, dass so etwas wie eine karibische Identität erst in der Diaspora in England entstanden ist. In der Karibik selbst haben sich ja die Leute in einer bestimmten Insel zugehörig gefühlt und erst in England, angesichts der Ausgrenzung, der kolonialen und postkolonialen Unterdrückung, haben die Menschen, die von verschiedenen karibischen Inseln stammten, gemerkt, dass da ja zwischen ihnen auch Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Und in diesem Sinne hat er dann gemeint, dass die Diaspora nicht einfach sozusagen ein defensiver oder ein nostalgischer Rückzug sei, sondern eben auch eine positive Konstruktion.
Das zeigt uns zwei Dinge. Das zeigt, dass Identitäten für Hall durchaus auch fluide sein können. Und es zeigt uns natürlich, dass er ein wacher, ein brillanter Denker war. Er kam 1951 als Stipendiat nach Oxford. Wie stand er denn damals zu der sogenannten Windrush Generation? Das waren Arbeitsmigranten, auf die Sie eben verwiesen haben, die aus der Karibik kamen, die ab den späten 1940er Jahren nach Großbritannien eingewandert sind, die also etwa zeitgleich mit ihm in London eintrafen.
Das ist sehr interessant. Die hat er nämlich sozusagen als doppelten Schock erlebt. Einerseits hat sie seine frühe Politisierung bestätigt. Er ist ja schon mit etlicher Kritik gegenüber der englischen Politik und Kultur nach England gekommen. Und dann hat er das rassistische Verhalten gegenüber dieser Arbeitsmigration gesehen. Und das hat ihn zur politischen Aktivität vorangetrieben. Er hat beispielsweise bei verschiedenen antirassistischen Initiativen mitgearbeitet. Aber gleichzeitig hat er dann auch erfahren, dass seine eigene Situation eine durchaus privilegierte war. Er gehörte nämlich in Jamaika einer besseren sozialen Schicht an und dann hat er studiert, war Student und hat sogar ein relativ renommiertes Stipendiat bekommen. Er konnte sich also nicht umstandslos mit den Erfahrungen der Windrush-Leute identifizieren. Und das war dann, diese Erfahrungen waren sozusagen das, was man heute als Intersektionalität bezeichnen würde. Das heißt, dass sich die Identität eines Individuums eben aus verschiedenen sozialen und kulturellen Prägungen zusammensetzt.
Das ist sehr interessant. Er kam aus einer Elite in eine andere, in eine neue Elite-Umgebung hinein. Er hat über seine Erfahrungen ausführlich geschrieben, auch über seine randständige Position in dieser neuen Elite-Umgebung. Ich zitiere mal was aus dieser Autobiografie. Ich war ausgeschlossen von der Teilhabe an einem bestimmten Habitus, Lebensweise, sittliches Betragen, Alltagsverstand, was man für gegeben nimmt und wie alles funktioniert unterhalb der bewussten oder rein kognitiven Ebene. Was hat er denn aus dieser Erfahrung gemacht?
Nun, er hat vor allem eine kritische Kraft daraus gewonnen. Und das bezieht sich sowohl auf eine neue Haltung, die er entwickelt hat, wie auch auf einen neuen Forschungsgegenstand. Also, forschungsmäßig ging es ihm ja dann als Soziologe und Kulturanthropologe um die Analyse des Regelwerks, das uns mehr oder weniger bewusst bestimmt. Und daraus leitet sich dann das Interesse an der Alltagskultur und auch an den Medien ab, die unser alltägliches Denken und Handeln prägen. Und die kritische Haltung, mit der er an diese Untersuchungsgegenstände herangegangen ist, die besteht dann halt darin, dass man die nicht einfach von oben sozusagen wertneutral betrachtet, sondern auch die Machtverhältnisse darin aufspürt, die Abhängigkeiten und Hierarchien, die sich darin äußern.
Wenn Stuart Hall über all das schreibt, dann verwendet er wie selbstverständlich ein Wort, über das wir uns in diesen Tagen wieder große Gedanken machen. Etwa wenn Journalisten über die Race Riots in den USA berichten wollen, dann ist das deutsche Wort der Rasse schnell zur Hand. Der Übersetzung dieses Bandes, Vertrauter Fremder, ist ein Editorial Board zur Seite gegeben, die auch über diesen Begriff nachgedacht haben, Race. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Also Rasse geht gar nicht, weil das ist im Deutschen einfach in einer unseligen Tradition entwickelt worden. Und deswegen zieht man sich dann auf eine meines Erachtens Hilfskonstruktion zurück und verwendet den Begriff Race. Also wie im Englischen, der ist zwar im Englischen auch negativ besetzt, aber er hat eben zugleich eine kritische Dimension. Ich finde aber beinahe interessanter eigentlich den Umgang mit den Begriffen Weiß und Schwarz, weil da nämlich die eigenen Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden. Also was die Verwendung des Begriffs Rasse betrifft, da sind wir mittlerweile alle ein bisschen sensibilisiert. Aber bei Weiß und Schwarz, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus, wie ich auch mir selber gemerkt habe. In dieser Autobiografie, in der deutschen Übersetzung, werden nämlich die Adjektive Weiß und Schwarz klein geschrieben, wenn es wirklich um so etwas wie die Hautfarbe geht. Aber sie werden zumeist groß geschrieben, wenn damit kulturelle Konstrukte gemeint sind, die eben immer sich auf Rasse zurückbeziehen. Und das gilt dann selbst für einen solchen Begriff wie schwarze Bluesmusiker. Denn mit dem Begriff schwarz werden diese Musiker in eine bestimmte Ecke geschoben. Das sind dann diejenigen mit dem Rhythmus im Blut, die aber dann umgekehrt vielleicht keine klassische Musik schreiben können. Ich muss allerdings beifügen, Sie können vielleicht hören, die Unterscheidung von groß und klein geschriebenem Schwarz bringe ich im Rundfunk natürlich nur mit Schwierigkeiten rüber.
Genau, das ist eher was für unsere Schriftsprache funktioniert. Es gibt, um nochmal auf Race zurückzukommen, im Englischen durchaus eine Wiederaneignung dieses Wortes, zum Beispiel in dem Begriff Racial Consciousness. Das ist eine Umdeutung, wie man es im deutschen Sprachraum etwa mit Wörtern wie schwul oder lesbisch durchaus erlebt hat. Glauben Sie, Herr Howald, dass sowas auch mit Rasse möglich sein könnte?
Ja, ich bin da leider ein bisschen skeptisch. Sprache ist natürlich veränderbar und bei Modewörtern geht das ziemlich schnell und meines Erachtens auch manchmal ein bisschen zu schnell, wie ich ein bisschen kulturpessimistisch anfüge. Aber zentrale Begriffe wie Rasse sind sehr zählebig. Ich halte Sprachpolitik für wichtig und ich bin sehr für kreative Vorschläge, doch das kann halt nicht verordnet werden, sondern muss von einer sozialen Bewegung herkommen. Und das ist halt schwierig. Sie sehen, gegenwärtig heißt es ja auch Black Lives Matter und man hat noch keine genuine deutsche Umsetzung dafür gefunden. Also wie gesagt, das braucht sehr viel Arbeit und sehr viel kreativen Umgang mit Sprache. Und das haben wir bis heute noch nicht geschafft.
Manchmal weichen wir Journalisten auf den Begriff der Ethnie aus. Wäre das denn eine elegante Lösung oder wie sehen Sie das als Übersetzer auch?
Ethnie ist sicher besser als Rasse, aber halt Ethnie rekurriert immer noch auf einen Essentialismus, das heißt einer bestimmten Gruppe fixe Eigenschaften zugeschrieben. Und wenn du die nicht hast, gehörst du nicht zur Gruppe. Und das birgt zwei Gefahren in sich. Erstens, mit der Ethnie oder mit ethnischen Kriterien will man zwar stärker aufs Kulturelle abzielen, aber es kommt dann halt doch immer wieder so was biologische oder auch genetische Kriterien rein. Und zweitens bedeutet auch die Festlegung einer geschlossenen Ethnie Ausgrenzung aller anderen. Und wir haben das ja in Europa am infamen Beispiel der ethnischen Säuberungen vor etwa 20 Jahren erlebt.
Herr Howald, wir beobachten in diesen Tagen einen regelrechten Bildersturm im öffentlichen Raum. Statuen werden abgerissen, die sich mit der Geschichte der Sklaverei verbinden. Es gibt auch mahnende Stimmen, die darauf verweisen, dass sich die Geschichte nicht ungeschehen machen lassen wird. Sie haben Stuart Hall auch persönlich gekannt. Haben Sie eine Ahnung, wie er das Ganze kommentiert hätte?
Also zuerst mal, zweifellos hätte er die Bewegung, die zu solchen Denkmalstürzen geführt hat oder noch führt, sehr begrüßt. Und er hätte selbstverständlich auch Debatten über Denkmäler als öffentliche Manifestationen des Rassismus begrüßt. Was den konkreten Denkmalsturz betrifft, so wäre er vermutlich eher skeptisch gewesen, weil er wohl gewünscht hätte, dass man den historischen Kontext etwa des Sklavenhandels rekonstruiert. Aber ich muss sagen, es gibt ja mittlerweile eine sehr kreative Debatte, wie man Monumente umwandeln könnte. Ich führe ein Beispiel an, Banksy, der immer noch anonyme Straßenkünstler, hat vorgeschlagen, dass man die Statue von Edward Colston in Bristol, also diesem Sklavenhändler, die gestürzt worden ist, zusammen mit den Skulpturen von vier Aktivistinnen wieder aufstellt, und zwar in Schräglage. Also in jenem Moment, wo er in Frage gestellt und gestürzt wird. Und Stuart Hall hat sich immer sehr stark mit Film und Musik und bildender Kunst beschäftigt. Und ich glaube, so ein kreativer Vorschlag hätte ihm sehr gefallen.
Stuart Hall selbst hat als akademischer Denker mehr Aufsätze und Essays hinterlassen als Monographien. Der Kulturwissenschaftler und Philosoph Terry Eagleton hat ihn mal als brillanten Bricoleur beschrieben, also als eine Art Ideenbastler. Wie war denn Stuart Halls Art, zu denken und zu Schlüssen zu kommen?
Also man muss dazu sagen, er war vor allem in erster Linie ein Redner und Debattierer. Er hat sehr stark auch in Gruppen gearbeitet. Und in all diesen Arbeiten hat er eben Denken als kreativen Prozess vorgeführt. Ich habe ja verschiedene Male auch mit ihm gesprochen, und wenn man ihm zuhörte, dann war man wirklich fasziniert, wie er einerseits auf Genauigkeit beharrte, beispielsweise Sätze auseinandergenommen hat, Begriffe analysiert hat, und zugleich hat er das immer mit vielfältigen Beispielen verknüpft und illustriert. Und ich habe zuweilen die Erfahrung gemacht, nach einem Vortrag oder einem Gespräch hätte ich nicht sofort sagen können, welches jetzt die Kernthesen oder zentralen Aussagen gewesen wären. Aber man war dann eben angeregt zum Selberdenken. Es ging dann also nicht so sehr, oder nicht in erster Linie, ums Resultat, sondern um die vorgeführte Denkweise. Und das lässt sich teilweise auch in seinen Schriften nachvollziehen.
Angenommen, Stuart Hall hätte prima Deutsch gesprochen und man hätte ihm die Frage gestellt, wie sollen wir denn Race jetzt übersetzen? Was hätte er geantwortet?
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich muss ehrlich sagen, man hat noch keinen besseren Begriff gefunden. Also von daher, Race ist ja auch ein globales Konzept. Ich bin sonst nicht ein Freund von direkten englischen Übernahmen, aber ich glaube, angesichts der Tatsache, dass Race wirklich global ein Thema ist, finde ich es gerechtfertigt, dass man auch im Deutschen Race verwendet.
Race statt Rasse, das ist ein Plädoyer des Literaturwissenschaftlers Stefan Howald. Wir sprachen über die Autobiografie von Stuart Hall, Vertrauter Fremder, ein Leben zwischen zwei Inseln, die soeben in der deutschen Übersetzung von Ronald Gut-Berleb erschienen ist, Argument Ingrid Verlag Berlin, 304 Seiten, 30 €.